Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
Herzlich willkommen zum Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Kreislaufwirtschaft, Abfallwirtschaft, Entsorgungswirtschaft. Wir sind im Juli 2025, wenn ich richtig gezählt habe, ist das Folge 42 und auch heute an meiner Seite. Ich freue mich heute umso mehr, weil sie ein bisschen angeschlagen ist und auch noch hungrig, aber umso besser, dass sie gut gelaunt bei uns ist. Julia Hobum. Hallo Julia.
Dankeschön.
Die wunderbare
Dankeschön.
Julia Hobum. So
die
viel
wunderbare.
Zeit muss sein.
Danke. Und neben mir, leider nur digital, aber so am Rechner neben mir, ist der Chefredakteur des Euwitz zu Entsorgung.
Nee, ja,
Entsorgung
Recycling.
Und Recycling.
Recycling und Entsorgung, aber das ist doch nur so
aber
am Rande
der,
wichtig.
Auf jeden Fall, das ist der tolle Tom.
Oh.
Ja, nein, klingt gut, ne?
Da müssen wir nachher nochmal drüber reden, da komme ich nochmal drauf zurück.
Wieso?
Ja,
möchtest du mir was sagen?
Nein, alles gut. Ja, das fällt mir gerade ein, das passt an einer anderen Stelle ganz
Achso,
gut.
Ich hätte auch der törichte Tom sagen können, aber das finde ich jetzt nicht in Ordnung.
Das sorgt dann sicherlich also für noch mehr Freude.
Wieder böse E-Mails, wieder ganz böse E-Mails. Aber man muss ja wirklich mal an der Stelle sagen, wir kriegen ja immer mehr Fanpost, ne? Ich bin total begeistert. Ich freue mich immer drüber.
Absolut.
Und ich freue mich auch, tatsächlich wird man ja auch hin und wieder mal erkannt und man wird dann auch immer gefragt, wo ist denn eigentlich der Tom? Oder der Tom wird gefragt, wo ist die Julia? Das ist eigentlich auch ganz witzig. Also zumindest ist es bei mir so. Also deswegen senden wir ganz viele liebe Grüße nach draußen und freuen uns, dass ihr uns alle so treu seid.
Das führt mich aber zu einem traurigen Punkt. Wir haben uns dieses Jahr noch gar nicht gesehen.
Das ist total richtig. Ich war nicht beim Tag der Kreislaufwirtschaft, dafür war ich in Obernai. Ich habe es auch nicht nach Bad Gernsbach geschafft und auch noch nicht nach Karlsruhe. Du warst in Hamburg, als ich nicht da war, glaube ich. Also irgendwie haben wir uns immer so ein bisschen verpasst. Es ist auch kein IFAD-Jahr. Aber ich bin ja jetzt auch im Executive Board der IFAD Saudi Arabia. Finde ich auch total cool. Ja. Also vielleicht könnten wir da ja auch was machen, lieber Tom.
Wann ist die?
Ne?
Die ich frage nicht wo, weil
Anfang. Ja, genau. Wo wäre so ein bisschen. Also die ist Anfang nächsten Jahres logischerweise in Saudi-Arabien.
Okay.
2026.
Ich glaube, Julia, wir müssen loslegen, weil
wir haben
unfassbar
ganz Gast, viele Themen. Und wir haben aber auch einen ganz tollen Gast, mit dem wir heute ein bisschen überzogen haben. Aber ich finde, es war völlig angemessen und wir hatten noch nicht mal mehr Zeit für alle Themen. Aber dann lass uns doch mal direkt anfangen. Wir haben ganz viele Krisen. Krisen, Krisen, Krisen. Krisen beim Kunststoffrecycling und Krise im Alttextilmarkt und Krise bei Batteriebränden. Und außerdem haben wir das Batterieanpassungsgesetz nicht, aber dafür wird das Elektro-G angefasst, aber damit sind auch alle irgendwie nicht glücklich, weil das Thema Pfand fehlt und, und. Lass uns kurz einsteigen, lieber Tom, damit ich dann auch zum Essen komme.
Genau. Ich habe ganz viel vorbereitet, aber wir müssen natürlich nicht alles besprechen, vor allen Dingen nicht in der Ausführlichkeit, weil, kleiner Werbeblock, steht auch alles bei Euwitz Recycling online. Alle Themen habe ich daraus abgegriffen und es waren sehr viele in den letzten Wochen. Und du sagtest schon, viele Krisen. Wir haben das altbekannte Krisentrio im Fortsetzungsmodus. Fangen wir an mit Kunststoffrecycling. Da verschärft sich die Krise offenbar weiter. Ganz aktuelle Meldung, die bei uns auch für großes Aufsehen gesorgt hat. Wir sehen das auch so ein bisschen an den Zugriffszahlen online. Veolia Umweltservice beschließt das aus für die Kunststoffrecycler Multipad und Multiport. Das sind zwei Schwesterunternehmen in Sachsen-Anhalt, in Bernburg und die sollen bis Ende oder zum Ende des Jahres stillgelegt werden. Da wurden immerhin 75.000 Tonnen verwertet.
Seit 2017, ne? Seit 2017 wurden die verwertet. Das war vor allen Dingen für pfandpflichtige PET-Flaschen sowie HDPE und PP-Hohlkörper aus dem dualen System.
Genau, 2017 hatte WHO ja die Unternehmen übernommen.
Genau.
Und jetzt ist das ausbeschlossen. Gleichzeitig investiert WHO ja aber doch viel Geld in anderen Ländern in das PET-Recycling. Vor allen Dingen gibt es aktuell ein neues Projekt in England. Da sind 70 Millionen Pfund Investitionen geplant für eine jährliche Kapazität von 80.000 Tonnen. Also kurzum, in Deutschland scheint es besonders schwierig zu sein, aber man hört es auch aus dem einen oder anderen europäischen Nachbarland, dass da auch viele Betriebsschließungen, Insolvenzen sind, aber wiederum in anderen Ländern scheint es noch zu funktionieren.
Genau, und dann kommen wir vielleicht mal direkt zum Alttextilmarkt. Das funktioniert ja auch nicht so richtig rund. Da ist ja vor allen Dingen TaxAid jetzt gerade in der, bei euch in der Presse gewesen, die ja jetzt in Deutschland das Sanierungsverfahren einleiten. Ja.
Genau. Großer Sortierer.
Genau, der BVSE fordert staatliche Soforthilfen und Zitat ist, ich glaube, das ist schon für sich aussagekräftig genug, der Alltextil, das Alltextilsystem am Abgrund. Da reden wir ja auch immer noch über das ganze Thema Herstellerverantwortung, wann und wie kommt sie, wie wird sie umgesetzt und wer kommt dann für die Kosten auf und generell, wie geht das, naja, wie strukturiert sich das ganze System dann auch, nicht nur im operativen, sondern auch im wirtschaftlichen. Ich glaube, da kann man jetzt auch schon mal auf den, die zweite Hälfte unseres Podcastes verweisen. Da muss man ganz klar sagen, da waren die Hersteller neben dem oder beziehungsweise frühzeitig unterwegs und haben Abhilfe geschaffen, bevor irgendein Gesetz auch nur irgendwie verabschiedet war, beziehungsweise der Paragraph 8 des jeweiligen Gesetzes es zugelassen hat. Da muss man echt sagen, gerne nochmal bis zur zweiten Hälfte bleiben. Wir können auch wieder.
Ganz kurz zu den Alltextilien nochmal.
Da wollte ich auch gerade mal wieder drauf zurückgehen. Dankeschön, Tom. Wolltest du jetzt noch was über Verwertung sagen?
Ja, Verwertung, das ist ja der Verband der gemeinnützigen Alltextilsammler, aber die haben quasi auch mit dem BVSE gemein, mit den gewerblichen Sammlern, dass es da halt diese finanziellen Probleme gibt, dass sich das ganze System der Sammlung und Sortierung nicht mehr lohnt und da die Herstellerverantwortung ja noch ein bisschen auf sich warten lässt, fordern beide unabhängig voneinander natürlich Übergangslösungen, Interimslösungen. BVSE fordert staatliche Zuzahlungen an die Branche und auch Verwertung hat eine Übergangslösung entwickelt, die es ermöglichen soll, die Sammelstrukturen aufrechtzuerhalten. Ganz kurze Reaktion noch, das habe ich heute noch eingefügt, das heißt, auf deinen Papieren dann demzufolge nicht zu finden, aber die Kanzlei GGSC in Berlin sieht aufgrund der Forderungen das System der gewerblichen Sammlung gescheitert an und ich zitiere mal daraus, das typische Klischee, Gewinne zu privatisieren und Verluste zu sozialisieren. Also solange es gut lief, haben die gewerblichen Sammler das mitgenommen. Jetzt, wo es nicht mehr läuft, schreien sie nach staatlicher Unterstützung. Das ist so die Reaktion oder das Fazit, die Bewertung von GGSC dazu. Das waren die Alltextilien. Altkunststoffe hatten wir schon, Julia. Dann zu deinem Lieblingsthema.
Ach ja, Batteriebrände.
Genau. Es brennt weiterhin viel, ob es in jedem Fall Batterien sind.
Oder Elektrogeräte, sei mal dahingestellt.
Batteriehaltige Elektrogeräte.
Vielleicht sind es manchmal auch Gaskartuschen. Genau, also man fordert wieder das Verbot von vor allen Dingen Einweg-E-Zigaretten. Wobei, wenn ich jetzt so in die, also das Batterieanpassungsgesetz ist ja quasi fast durch. Wobei, es gibt ja jetzt nochmal eine Lesung im September, beziehungsweise eine Expertenanhörung. Und auch im Referentenentwurf des Elektro-Gs sehe ich da jetzt auch kein Verbot von Einweg-E-Zigaretten. Ich glaube, das ist auch ein bisschen schwierig, weil es gibt natürlich auch noch andere Elektro-Kleingeräte, die integrierte Akkus haben, die man auch nicht so, ich meine ganz ehrlich, ich gucke mein Handy an, ne? So, das ist, da müsste man das wahrscheinlich auch entsprechend verbieten. Aber die Sammlung soll ausgebaut werden und zwar in Tabakläden und in Tankstellen, die ja bisher noch nicht verpflichtet sind wegen ihrer zu kleinen Ladenfläche. Die sollen jetzt auch verpflichtet werden zur Sammlung von Einweg-E-Zigaretten. Also das soll tatsächlich Abhilfe schaffen.
Genau, das ist jetzt die neueste Fassung der Novelle des Elektro-G. Die sich aber gar nicht so, oder glaube gar nicht, an keiner Stelle unterscheidet von dem Novellchen aus dem letzten Jahr, was dann im Gesetzgebungsverfahren aufgrund der vorgezogenen Neuwahl des Bundestages gestoppt werden musste. Aber viele Forderungen der Entsorgungswirtschaft außer dem Thekenmodell sind da nicht aufgegriffen worden.
Genau, beim Batterieanpassungsgesetz, da haben sie ja noch einen Paragraph 22 reingeschmuggelt. Die Abholkoordination für Industriebatterien. Ja, es könnte doch zu Diskussionen führen, sei mal an dieser Stelle
gesagt.
Genau,
da gibt es wahrscheinlich dann auch bei Vitrecycling noch was dazu zu
lesen.
Sehr schön,
wir sind gespannt. Die Novelle Gewerbeabfallverordnung, die haben wir auch noch in der Pipeline. Da verzögert sich auch alles noch ein bisschen. Beratung im Bundesratsplenum wurde kurzfristig von der Tagesordnung gestrichen. Zuvor gab es monatelange Diskussionen in Ausschüssen der Länderkammern. Umfangreiche Änderungen wurden empfohlen und sogar komplette Streichung des Vorhabens wurde gefordert. Letztlich konnten sich aber die Bundesländer tatsächlich nicht auf ein Abstimmungsverhalten einigen. Und deswegen wird das Ganze jetzt erstmal vertagt auf Ende September.
Genau, das war wirklich, ich saß den ganzen Tag vorm Rechner und habe mir diese Bundesratssitzung angeschaut. Da gab es viele interessante Diskussions- und Tagesordnungspunkte. Ja. Begleitetes Trinken zum Beispiel war ein Thema.
Da gibt es sowieso, das kann ich sowieso nur mal empfehlen. Ich höre da ja auch mal ganz gerne rein. Das ist manchmal echt. Also, klaro hätte man gerne auch wieder hitzigere Diskussionen, aber es ist manchmal ganz amüsant, tatsächlich.
Ja, weniger amüsant war dann, dass dann mein Tagesordnungspunkt, auf den ich den ganzen Tag gewartet
wurde
ohne Kommentar fiel der weg.
Was
ich? Schon, bin ich jetzt zwischendrin eingeschlafen oder irgendwie so? Aber
war ich mal ganz kurz weg. Was ich ja total spannend finde, das habe ich jetzt ein bisschen mehr verfolgt, war diese neue E-Abgabe auf nicht gesammelten E-Schrott. 2 Euro pro Kilogramm nicht gesammelter Altgeräte werden dann tatsächlich, müssen dann von den Mitgliedstaaten abgegeben werden. Also das sind so Gesamteinnahmen, man erhofft sich ja 15 Milliarden Euro ab 2028. Das ist schon eine Ansage, ne?
Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, liebe Grüße gehen auch an der Stelle raus. Ich habe hier noch so eine, fand ich einfach so schön, ich habe die Weihnachtskarte hier noch liegen, da steht drauf, ich sei der Ruhepol der Abfallwirtschaft. Ich hoffe, es war, also ich gehe davon aus, es war nett gemeint und nicht
langweilig. Wer hat das geschrieben?
Ein lieber Hörer, Grüße gehen raus. Aber an der Stelle, als ich das letzte Woche gelesen habe mit dieser EU-Abgabe auf nicht gesammelten E-Schrott, da hat der Ruhepol der Abfallwirtschaft auch ein bisschen Puls bekommen, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Ja,
weil diese 15 Milliarden, wenn du das auf Kilogramm nicht gesammelten E-Schrott, dann guckst du dir die Eurostat-Zahlen an und dann siehst du, das Sammelziel wurde EU-weit um 3 Millionen Tonnen verfehlt. 2 Euro macht 6 Milliarden. Okay, ist schon mal viel zu viel. Also viel zu viel veranschlagt. Das heißt, wir müssten ja noch weniger E-Schrott sammeln, um diese 15 Milliarden zu erreichen. Das macht doch gar keinen Sinn.
Ja, das schauen wir mal. Nee, mach das auch nicht, lieber Tom. Aber ich sehe dich schon, wie du jetzt so deine Sachen zusammenraffst, zum Supermarkt rennst und sagst, ich will die 2 Euro nicht zahlen, ich habe abgegeben.
Also, ja, das kommt ja noch dazu. Das hat ja überhaupt gar keine Lenkungswirkung, weil das genauso wie die Plastikabgabe dann aus dem normalen Haushalt gezahlt wird.
Ja, das ist ja, also um ehrlich zu sein, das finde ich ja sowieso spannend. Ne? Wir haben hier eine Herstellerverantwortung. Also es ist eine Herstellerverantwortung und wir sollen das jetzt von unseren Steuern bezahlen. Da denke ich so, wollt ihr nicht einfach mal grundlegend über das System noch denken? Ich meine, das ist auch so ein Hamsterrad, in dem ich mich jetzt langsam bewege, ne? Es ist so. Kurz.
Neueinnahme. Lass mich noch 2 Punkte dazu sagen.
Ja, bitte.
Wenn man 15 Milliarden Euro einnehmen möchte, dann hätte man ja auch sagen können, wir nehmen nicht 2 Euro pro Kilogramm, sondern 5 oder 6 oder 7 Euro pro Kilogramm. Dann wäre man vielleicht auf die Summe schneller gekommen.
Einfach mal gewürfelt. Genau. Warum auch immer.
Und dann ist
aber weißt du, warum die 2 Euro genommen haben?
Nee.
Also irgendwie.
Ich dachte, jetzt kommt was.
Ich denke gerade noch drüber nach. Ganz liebe Grüße an Bernhard Schudrowski, der gerade wahrscheinlich anruft.
Nein, er war es, glaube ich, nicht.
Aber ganz liebe Grüße trotzdem. Und an Steffi und an Axel. Eigentlich wäre das tatsächlich mal interessant. Und um ehrlich zu sein, ich habe das auch echt überhaupt gar nicht kommen sehen. Ich habe es wirklich nicht kommen sehen. Das war, um ehrlich zu sein,
ich glaube, keiner so richtig.
Ja, das lasse ich ein bisschen wie so eine Zeitungsente. Also,
ich habe den Eindruck gehabt, morgen müssen wir das neue EU-Budget vorstellen. Lasst uns mal noch irgendwas aus dem Umweltbereich nehmen.
Genau. Ach komm, hier, E-Schrott kriegen sie alle nicht gebacken. Nehmen wir den nochmal schön Kohle ab. Ja, total witzig. Hast du mal ausgerechnet, wie viel das für Deutschland wäre?
Schon 1,5 Milliarden. Eher 2.
Das
aber
ist
nochmal, das soll ab 28 erhoben werden. Gleichzeitig ist für Ende nächsten Jahres ein Entwurf zur Novelle der WEEE-Richtlinie, also der Altgeräte-Richtlinie, angekündigt. Da wird definitiv das Ziel sein, die Sammelmengen zu steigern. Und vor allen Dingen wird das Ziel und auch die Berechnungsmethode für diese Zielvorgabe angepasst werden, was wiederum heißt, die Lücke zum Ziel wird sinken. Also da werden wir nicht mehr eine Lücke haben oder anders ausgedrückt, die Menge des nicht gesammelten E-Schrotts wird ja dadurch sinken. Und dann komme ich ja erst recht nicht auf die 15 Milliarden Euro.
Du hängst dich so krass an diese 15 Milliarden Euro auf.
Das macht doch gar keinen Sinn. Also ich verstehe es nicht.
Es machen ganz viele Dinge keinen Sinn, lieber Tom. Aber ich freue mich, dass du diesen Satz jetzt auch endlich mal loswirst.
Entschuldigung, ich beruhige mich ja schon wieder.
Nein. Du bist ja der Ruhepol. War das wenigstens so eine elektrisch betriebene Karte, die du da geschickt bekommen hast?
Nein, zum Glück war keine Batterie dran, obwohl da Stiftung GRS Batterien draufsteht. Aber da war
jetzt
keine
hast du es verraten.
Ganz kurz noch eine Reaktion dazu. Nicht nur ich fand das eigenartig, sondern auch der Herstellerverband ZVEI. Die sprechen von der nächsten bürokratischen Absurdität. Die vermeintlichen Ziele sind nur vorgeschoben. Der Umweltschutz und die Komplexität des Stoffkreislaufs geraten völlig aus dem Blick. Man habe den Eindruck, es gehe der EU offenkundig und vor allem nur um neue Einnahmequellen.
Ich muss ja jetzt an der Stelle, ich weiß gar nicht, wie gerade meine Gedankengänge waren, aber ich muss jetzt wirklich mal kurz plaudern. Ich war ja letzte Woche war ich beim BMUKN. Da ging es um die Kommunikation zwischen den Verbänden, also VDA, VDMA und, waren alle mit am Tisch, alle Rücknahmesysteme der Stiftung ERR und dem BMUKN. Weil du gerade so Bürokratie auch genannt hast, ne? Das Erste, was die Stiftung ERR ausgewertet hat, waren die Kontakte, die sie mit den Rücknahmesystemen seit 2021 hatten. Also da ging es nicht um Inhaltliches oder also nicht um die Qualität, ne, was in diesen Tickets, Kontakten diskutiert oder besprochen wurde. Einfach erstmal nur die Anzahl. Das war so maximal bürokratisch und so wenig inhaltlich. Ich fand das so krass. Ja, also wir hatten 300 Tickets mit oder keine Ahnung, wie viel es waren, aber es war so nichts Aussagekräftiges dabei. Es war einfach so Bürokratie. Wir können unser Ticketsystem auswerten. Herzlichen Glückwunsch. Haben aber damit eigentlich auch gar nicht kommuniziert. Ach, lieber Tom, wohin dreht sich die Welt? Definitiv dreht sich die Welt nicht an einem der 40 Dönerspieße, die illegal am Feldweg entsorgt worden sind. Komm, die Überleitung war gut, oder?
Ja, gemischtes Hack, Dönerspieße ist ja relativ nah beieinander.
Boah, ich krieg gerade so Hunger, ey. Ich krieg gerade so richtig Hunger.
Ja, das ist ein Fall, der ist passiert im niedersächsischen Königslutter. Ich weiß gar nicht, wo das genau ist, aber halt in Niedersachsen. Da wurden an einem Feldweg insgesamt 40 Dönerspieße entdeckt, die da illegal entsorgt wurden. Polizei war auf der Suche. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile alle Dönerboden in dem betreffenden Gebiet abgegrast haben und gefragt haben, wer das war und rausbekommen haben, aber toi, toi, toi.
Wobei, auf Döner stehe ich jetzt so gar nicht. Ich stehe eher auf Frittiertes. Und da hat tatsächlich ein Restaurant 270 Liter Frittierfett in der Restmülltonne entsorgt. Das ist ja, sorry.
Da hat aber jemand, ne?
Ja, da hat aber tatsächlich jemand nicht die Entsorgungsvorschriften seines Kommunalen gelesen. Das war tatsächlich in Oberfranken. Das muss man sich mal überlegen. Bis oben hin mit Frittierfett. Weißt du, da denke ich mir auch so, Junge, weißt du nicht, was du vielleicht auch den Müllwerkern hinten an der Schüttung antust? Wenn dieses, ich meine, es war ja nicht mehr heiß, aber trotzdem, wenn dieses Frittierfett da einfach mal rausbeult, ey, da würde ich mich richtig bedanken. Da würde ich mich richtig bedanken.
Da war der Täter aber schnell identifiziert insofern.
Ja, das ist ja eindeutig. Aber weißt du nochmal, also, das macht man gar nicht, aber damit geht man bitte zum Wertstoffhof. Aber weißt du, dass der das noch nicht mal in Flaschen abgefüllt hat, ja? Einfach, boah, ich wäre mit der Tonne, wäre ich in diesem Restaurant gewesen. Ich schwör's dir, ich hätte die Tonne in den, ganz liebe Grüße an die Müllwerker, die das ertragen mussten, wirklich.
Ja, die kippte ja wohl um, als er es versucht hat, zum Müllfahrzeug zu schieben. Und dann ist die umgekippt und hat sich das alles auf der Straße verteilt.
Oh, Also echt herzlichen Dank.
Kercher.
Ohne jetzt die Schleichwerbung machen zu wollen, ne?
Nein, mache ich natürlich nicht.
ich habe auch Kercher zu Hause, ganz viel. Dann kommen Geräte wir vielleicht
können gerne zugeschickt werden, falls mal irgendwie, falls wir was mal ausprobieren
ich
wollen.
Ich will auch nicht die 2 Euro. Achso. genau, lass uns vielleicht doch zum letzten Punkt kommen. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Batterien wandeln Plastikabfall in Paracetamol um. Sag mir was dazu. Ist das
ein schottische Forscher der Universität Edinburgh haben da wohl ein Verfahren entwickelt oder einen Durchbruch erzielt in ihren Forschungsarbeiten. Und demzufolge ist es genetisch veränderten Bakterien gelungen, aus Kunststoffabfällen den Wirkstoff Paracetamol herzustellen.
Vielleicht hätten wir ja damit tatsächlich unser erstes Thema und unsere Batteriebrände, ja, gelöst.
Julia, du hast jetzt in der Liste, und das finde ich gar nicht schlimm, weil das ist, passt dann auch als Überleitung in die zweite Hälfte des Podcasts, das Feld mit der neuen Rubrik übersehen. Aber du kannst ja gar nicht wissen, um was es da geht, weil ich es dir gar nicht erzählt habe, die neue Rubrik. Ich habe mir nämlich gedacht, wir machen eine, ich schon sagte, neue Rubrik.
Ja, kannst du mich jetzt mal ganz kurz bitte über aufklären?
Genau. Und da möchte ich nochmal zum Anfang zurück zum tollen Tom. Da hat sich nämlich auch ein Hörer, ein mir lieb bekannter Hörer, drüber gefreut, über dieses tolle Tom. Und der ist aber nur in unseren Podcast gekommen, weil ihm ein kleines Missgeschick passiert ist bei der Entsorgung seiner Abfälle auf einer Autobahnparkplatz. Und dann hat er sich gedacht, Mensch, da gab es doch diesen tollen Podcast. Da höre ich mal rein, ob es da eine neue Folge gibt. Und dann ist er wieder bei uns gelandet, dann hat er das tolle Tom gehört. Und kurzum, neue Rubrik, Nobody is perfect, Missgeschicke bei Abfalltrennung, Rückgabe und Entsorgung passieren uns ja allen mal. Mir passiert da ab und zu mal was und dir ja vielleicht auch. Und da habe ich mir gedacht, dann machen wir eine neue Rubrik daraus.
Finde ich total gut. Habe ich neulich bei einem anderen Podcast nämlich auch mal drüber nachgedacht. Die hat nämlich so eine Rubrik, sowas wie nicht dumme Diebe oder sowas, aber sowas in der Art. Das finde ich sehr, sehr gut. Cool.
Ich erkläre mich auch bereit, den Auftakt dazu zu machen. Du kannst ja dann vielleicht in der nächsten Folge, und die Hörer können uns natürlich auch ihre Missgeschicke gerne mitteilen. Und ich mache den Anfang, weil ich habe eins, das passt sehr gut zu unserem zweiten Teil. Und zwar war ich letztens mit dem Fahrrad unterwegs, mit meinem Rennrad. Und
boah, das passt auch so schön zum zweiten Teil heute, Tom. Du bist so krass.
Weil es so heiß war oder angekündigt wurde, dass es heiß ist, bin ich
hattest
ziemlich
du
früh losgefahren.
Deine Hose?
Doch, die Hose hatte ich an, um auch den klar. Anyway, ich bin sehr früh losgefahren an einem Sonntagmorgen. Und war dabei offenbar vielleicht auch noch ein bisschen verpennt. Jedenfalls habe ich irgendwann mal Pause gemacht.
Warst du noch betrunken?
Nein, habe ich mal Pause gemacht und habe den Kaugummi, den ich im Mund hatte, den habe ich aus dem Mund rausgenommen. Und da ich den nicht auf die Straße schmeißen wollte, aber ihn rausnehmen musste, weil ich dringend was trinken musste, habe ich den abgelegt, den Kaugummi, an eine Stelle, wo ich dachte, da finde ich den auf jeden Fall wieder und er verschandelt nicht die Umwelt.
Auf dem Sattel. Auf dem Sattel.
Genau, ja. Auf dem Sattel.
Ja. Oh, das hast du gemerkt, als du wieder absteigen wolltest.
Genau. Das ist schon die ganze Geschichte.
Weißt du, was ich mit den Kaugummis immer mache? Vielleicht ein kurzer, kleiner Tipp für dich. Ich schluck die immer runter, weil ich mir denke, meine lieben, lieben Enzyme, die haben sich so viel Mühe gegeben, sich an diesem Kaugummi abgerackert. Und jetzt schmeiße ich die einfach weg. Dann sind die kleinen Spuckepartikel mit den Enzymen doch total traurig, dass ich sie einfach so entsorge, obwohl sie sich so viel Mühe gegeben haben. Also katapultiere ich das Ganze einfach in meinen Magen. Und liebe Grüße an meine Mutter, an den Kaugummibaum glaube ich nicht mehr.
Kaugummibaum?
Meine Mutter hat immer gesagt, wenn du die Kaugummis runterschluckst, wächst dir irgendwann ein Kaugummibaum. Also, ich finde diese neue Kategorie richtig, richtig gut. Wir freuen uns, Tom hat es gerade schon gesagt, auf jeden Fall auch über eure Zuschriften. Genau.
Ja, also wir waren gerade beim Fahrradfahren. Ich glaube,
was hast du mit der Hose gemacht? Noch ganz kurz, was hast du mit der Fahrradhose? Du kannst sie, glaube ich, in die Tiefkühltruhe legen. Dann wird das Kaugummi so spröde und dann kannst du es, glaube ich, rausbröseln. Aber
Das ist auch eine sehr gute Idee. Ich habe es fast alles abgekriegt und dann, aber es ist noch, aber da bleibe ich dran. Ich lerne, es gab noch keine Folge, wo ich so viel gelernt habe. Das setze ich nämlich auch im zweiten Teil, den wir vorab schon aufgenommen haben.
Ja.
Fort, da habe ich auch viel gelernt und da geht es auch viel ums Fahrradfahren. Also unbedingt dranbleiben. Vielleicht ist auch für den einen oder anderen Hörer, die ein oder andere Hörerin noch was dabei. Es
und
war
in
auf jeden
diesem
Fall
Sinne,
sehr spannend.
Genau, in diesem Sinne grüßen wir alle ganz, ganz, ganz besonders, die vielleicht gerade auf einem Fahrrad sitzen. Also bleibt dran. Und ich gehe jetzt was essen, weil ich kenne ja die zweite Folge schon. Und wünsche euch allen einen hoffentlich sonnigeren End Juli und dann August. Wir hören uns.
Bis dann. Ciao.
Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Juli-Ausgabe. Heute zu Gast ist Burkhard Storck. Er ist CEO beim ZIV, dem Zweirad-Industrieverband. Zuvor war er viele Jahre Bundesgeschäftsführer des ADFC, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Aktuell engagiert er sich außerdem im Vorstand des Deutschen Verkehrssicherheitsrats. Herzlich willkommen, Burkhard.
Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich da sein darf.
Herr Storck, schön, dass Sie dabei sind hier in unserem kleinen Podcast für die Abfallentsorgungs- und Kreislaufwirtschaft. Fahrradfahren an sich ist ja schon per se eine nachhaltige Geschichte.
Aber sowas von.
Ja, genau. Aber was uns natürlich interessieren würde, wie hält es denn die Fahrradbranche mit der Kreislaufwirtschaft? Wo steht da der Sektor? Ja, wie stark ist die Industrie da schon eingebunden in Themen der Kreislaufwirtschaft?
Ja, danke für die Frage. Gleich am Anfang richtig mal Farbe bekennen. Also, Sie haben es gerade schon gesagt, das Fahrradfahren an sich ist total nachhaltig und wer unsere Produkte nutzt, ist schon mal nachhaltig unterwegs. Das ist super. Es hat vielleicht dazu geführt, dass unsere Branche einen Hauch länger gebraucht hat, um zu verstehen, dass er das Produkt und seine Produktion und seine Entsorgung vernünftig nachhaltig werden müssen. Viele unserer Unternehmen sind da wirklich super unterwegs. Wir kommen bestimmt gleich noch zu einzelnen Beispielen. Aber so als Branche hätte es vielleicht ein paar Jahre früher einen guten Blick darauf geben können. Aber ich glaube, wir haben ganz beispielhaft auch in den letzten Jahren aufgeholt. Wir waren eine der ersten Branchen, die tatsächlich eine komplette doppelte Wesentlichkeitsanalyse vorgelegt hat, damit die Unternehmen auch wirklich nachgucken können, was müssen sie denn tun, wo müssen sie ran, und haben da, glaube ich, gute Fortschritte gemacht in den letzten Jahren.
Burkhard, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen was über den ZIV. Wie sind eure Verbandsmitglieder so aufgeteilt? Wie ist der Anteil auch von E-Bike-Herstellern? So normale Fahrräder, wer ist noch so mit dabei und gestaltet das
System? Ja, total gerne. Total gerne. Ich versuche es kurz zu machen. Das ist nicht ganz einfach. Der ZIV ist fast 140 Jahre alt. Wir sind einer der ältesten Industrieverbände in Deutschland. Das ist auch nicht so ganz überraschend, weil die Fahrradindustrie ja auch eine der ältesten Industrien ist. Ganz viel Massenherstellung von Fahrzeugen ist geübt worden mit dem Fahrrad. Viele Hersteller, die wir heute aus völlig anderen Zusammenhängen kennen, Opel, Miele, sind mal als Fahrradunternehmen gestartet. Und Massenproduktion, Massenimport, Massenexport vor allen Dingen haben wir so ein bisschen erfunden, hätte ich fast gesagt. Auch viele Verfahren, Rohrherstellung von Mannesmann, die Kugellagerherstellung in Kugelfischer in Schweinfurt, sind alles Dinge, die im Grunde mal aus der Fahrradindustrie gekommen sind. Deswegen gibt es ganz, ganz viele Dinge, wo unsere Industrie mal Vorreiter war. Natürlich ist dann insbesondere in den 1950er und 60er Jahren erst die Motorrad- und dann die Automobilindustrie massiv an uns vorbeigezogen, beziehungsweise unsere Unternehmen haben sich weiterentwickelt. Ist ganz lustig zu sehen, dass tatsächlich eine große Zahl von Unternehmen irgendwann Bosch, Mahle, andere ausgetreten sind und jetzt so nach und nach alle wiederkommen, weil alle ihr Standbein im Fahrrad suchen. In der heutigen Zusammensetzung haben wir 140 Mitgliedsunternehmen. Da sind alle namhaften und wichtigen darunter, die in Deutschland Fahrräder und E-Bikes produzieren. 90% der in Deutschland produzierten Fahrräder und E-Bikes sind tatsächlich bei uns vertreten. Wir haben ja gerade so ein paar wilde Jahre hinter uns, wie andere Branchen auch mit Corona. Aber im Grunde kann man sich immer merken, so als Daumenregel, über einen groben Daumen, es werden in Deutschland im Jahr 4 Millionen Fahrräder verkauft. Fahrräder und E-Bikes benutze ich immer synonym in diesem Fall. Und 2 Millionen davon etwa werden in Deutschland produziert. Und die wiederum, davon sind 90% bei uns. Also die überwiegende Mehrheit unserer Mitglieder sind tatsächlich klassische Fahrzeug- oder Teilehersteller, die in Deutschland klassisch produzieren. Fahrräder und E-Bikes.
Doch eine ganz schön große Zahl am Ende. Und,
ja, und auch eine ganz schön hohe Wertschöpfungstiefe in Deutschland. Das ist einem vielen immer nicht klar. Wir haben irgendwie das Bild, dass wir so eine Industrie in Anführungsstrichen sind, die nur Kisten aus China aufmacht oder aus anderen asiatischen Dings. Das ist wirklich großer Unsinn. Wir haben nicht nur eine riesen industrielle Tradition, sondern bis heute eine große Wertschöpfung, ganz oft übrigens auch auf dem Land und also im ländlichen Raum. Und man muss sich wirklich klar machen, dass selbst bei einem einfachen, sagen wir mal, Decathlon-Fahrrad, an einem unteren Preispunkt verkauft wird, gerne auch mal Speichen und Speichenschützer und sowas aus Deutschland dran sind. Ne? Das ist wirklich, wir können das wirklich. Und natürlich denken wir an die großartigen Hersteller, die sich in den letzten Jahren, Canyon, Cube, Kalkoff, Focus, also die vielen, vielen, die es da gibt, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, die großen, die ich gerade genannt habe, auch mittelgroße und kleinere, die wirklich mit einer ganz hohen Wertschöpfung in Deutschland produzieren. Es ist eine echte Industrie.
Sehr, sehr spannend. Sie haben es gleich am Anfang schon gesagt, es gibt das eine oder andere positive Beispiele aus der Industrie im Bereich Kreislaufwirtschaft. Jetzt bin ich gespannt, welche stechen da heraus?
Also, wenn man einzelne nennt, tut man immer anderen nicht gut. Aber ich will trotzdem mal so ein paar nennen. Also, wenn Sie an Schwalbe denken, Weltmarktführer im Bereich Mäntel und Schläuche, die haben ja tatsächlich in den letzten Jahren ganz massiv daran gearbeitet, ihre Mäntel und Schläuche und auch von Mitbewerbern zurückzubekommen, haben tatsächlich ein eigenes Recycling-System aufgebaut, holen heute beim Fahrradhändler, bei der Fahrradhändlerin große Zahlen wieder ab und haben gute Methoden entwickelt, daraus auch tatsächlich wieder Rezyklate zu machen, aus denen man dann auch wieder was machen kann.
Wir waren jetzt neulich zusammen auf der Eurobike, lieber Burkhard, und ich muss ja echt sagen, es hat sich ja wahnsinnig entwickelt in den letzten Jahren. Also das Lastenfahrrad ist total modern geworden. Ältere Menschen können durch das E-Bike wieder mehr Fahrrad fahren, längere Strecken zurücklegen. Das Firmenfahrrad ist mit dazu gekommen. Also das Fahrrad ist ja wieder total modern. Also das ist ja auch, das muss man ja auch echt sagen. Also auch so Zeitfahrräder, die ganze Triathlon-Szene ist relativ stark. Also es geht ja so in alle Richtungen, ob jetzt mit Fahrradakku und ohne Fahrradakku. Ich habe jetzt mittlerweile auch tatsächlich ein Fahrrad, ein E-Bike, mit dem ich ins Büro fahre. Das ist maximal komfortabel, weil ich mich wirklich an
Das ist dann aber nicht nur für Ältere offenbar.
Nein,
sind längst vorbei.
Also auch so das Lastenfahrrad. Ne? Also mein Bruder hat sein Auto gegen ein Lastenfahrrad tatsächlich eingetauscht. Aber ich glaube, das macht man auch nur, bis es das erste Mal regnet. Merkt ihr das auch so im Verband, dass die Themen sich dann natürlich auch dementsprechend ändern und man dann natürlich dann auch sich anders aufstellen muss?
Ja, massiv. Also ich bin jetzt im ZDV seit 4 Jahren dabei, aber ich würde mal sagen, dass die Fahrradbranche von vor 15 Jahren mit der von heute ist überhaupt nicht vergleichbar. Und das würde ich auf zwei Bereiche zum einen beziehen. Das eine ist, wenn ich heute zu einem modernen Fahrradproduzenten gehe, dann sehe ich in der Regel ein Unternehmen, das auf Automotive-Qualität mit Bändern hochprofessionell und auch hochautomatisiert produziert. Da ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Handarbeit drin oder mehr Hand angelegt werden als im Automotive-Bereich. Aber es sind alles saubere, neu gestaltete, neu ausgerüstete Unternehmen, die auf einem ganz hohen Standard produzieren. Das war sicher vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, als wir ausschließlich über mechanische Fahrräder gesprochen haben, die auch noch zu ganz anderen Preisen verkauft worden sind, völlig anders. Das Zweite ist, heute ist natürlich jemand, der ein Produktmanager in so einem Unternehmen ist oder auch ein Prüfingenieur, in völlig anderen Bereichen unterwegs. Wir reden natürlich heute über ein hochreguliertes Fahrzeug, auch wenn, können wir gleich noch mal ein bisschen drauf kommen, die also das klassische E-Bike nicht typgenehmigungspflichtig ist. Aber ich habe natürlich völlig andere Regularien, wenn ich ein E-Bike baue und muss mich in völlig anderen europäischen Rechtsnormen bewegen, als, sagen wir mal, das klassische, einfache Sportfahrrad der 90er Jahre. Und das hat natürlich die Firmen und ihre Entwicklungsabteilung komplett gedreht. Da sitzen heute völlig andere Leute und wenn es noch die gleichen sind, dann haben sie ganz viel dazulernen müssen oder es sind tatsächlich auch andere. Und die Unternehmen und Fabrikationen sehen völlig anders aus. Also eine ganz andere Welt, eindeutig. Und ich meine, dass wir das, weiß nicht, 5- oder 6-fache von dem umsetzen, was wir vor 10 Jahren umgesetzt haben, ist natürlich auch Teil der Wahrheit, muss man auch klar sagen.
Also wenn Sie sagen, da ist eine ganz andere Herausforderung auch bei der Regulatorik, dann geht es ja da vor allen Dingen auch sicherlich um Batterien aus den E-Bikes. Vor welchen Herausforderungen steht da die Branche, beziehungsweise wie läuft die Rücknahme von E-Bike-Akkus?
Ja genau, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir uns heute hier zusammengesetzt haben. Tatsächlich haben mein Vorgänger und Julia, deine Vorgänger, sich vor langer Zeit, nämlich vor 15 Jahren, zusammengetan, als das E-Bike, sagen wir mal, am Horizont erschien. Und klar war, wenn da ein Akku dran ist, dann muss mit diesem Akku an dessen Lebensende auch was passieren. Und dann ist die sogenannte Branchenlösung für das E-Bike entwickelt worden, wo die GRS und der ZTV zusammen für ihre Mitgliedsunternehmen und für die ganze Branche ein Recyclingmodell aufgelegt haben. Praktisch läuft es so, dass wer ein E-Bike verkauft, auch den Akku zurücknehmen muss. Wir haben eine sehr, sehr, sehr hohe Fachhandelsquote. Das heißt, in der Regel steht einfach beim Fahrradhändler, bei der Fahrradhändlerin, die es hoffentlich auch gibt, steht eine Tonne und die wird, wenn es nötig ist, von der GRS geleert. Und was dann mit den Akkus passiert aus der Tonne, das ist natürlich ein interessantes Thema. Und da wäre Julia die gefragt.
Da schließt sich der Kreis sozusagen, Kreislauf.
Ja, richtig. Die werden natürlich dann nochmal sortiert und werden dann natürlich entsprechend verwertet, lieber Tom, wenn ich das noch ergänzen darf. Nein, wir haben 15. Geburtstag gefeiert, Burkhard, das darf man, glaube ich, auch verraten. Und das System wird auch weiter ausgebaut. Wir arbeiten da im Schulterschluss, um eben auch das System weiterzuentwickeln. Der ein oder andere Wertstoffhof ist ja jetzt auch schon an das System angeschlossen. Also da tut sich wahnsinnig viel. Und man muss auch wirklich sagen, ich habe das Gefühl gehabt, dass so zu Corona-Zeiten sich irgendwie jeder zweite ein E-Bike gekauft hat. Also jeder saß plötzlich auf so einem E-Bike und ist damit durch die Gegend gefahren. Und das ist schon, also da gab es einen anständigen Hype sozusagen in den letzten Jahren. Da tut sich wahnsinnig viel.
Ja, genau. Also das ist völlig richtig. Das, wir haben es ja im Vorplänkel schon kurz gehabt. Das E-Bike ist wahrlich kein Alte-Leute-Fahrzeug mehr. Ich wohne im Norden von Berlin, habe 15 Kilometer bis nach Berlin-Mitte. Wenn ich ins Büro fahre, fahre ich immer Rad, aber fahre natürlich mit dem E-Bike. Ich kann nicht 30 Kilometer mit dem klassischen Fahrrad, dann müsste ich duschen oder was auch immer. Und wäre wahrscheinlich auch platt nach zweimal, einmal hin, einmal her. Und dafür alles ist das E-Bike das ideale Fahrzeug. Und die Zeiten, wo das ein Alte-Leute-Fahrzeug sind längst vorbei. Ehrlich gesagt, selbst wenn es ein Alte-Leute-Fahrzeug wäre, wäre das überhaupt nicht schlimm, weil wir inzwischen eine große Zahl älterer Menschen haben und die in Bewegung zu halten und denen zu ermöglichen, noch ganz lange selbstbestimmt und mit ein bisschen Bewegung unterwegs zu sein, ist ja ein super hehres Ziel. Von daher ist das E-Bike, glaube ich, für alle gut und gut auch, dass es für Ältere ist. Aber natürlich freuen wir uns als Industrie auch, dass es ganz viele Anwendungsfälle außerhalb hat. Es hat über Corona massive Käufe gegeben. Wir wissen inzwischen, dass vieles davon Vorzugskäufe waren, denn im Moment sind die Zahlen nicht so toll. Aber wenn man es durchnivelliert über die letzten 5, 6 Jahre, dann sind wir doch bei einem sehr stabilen Absatz. Und es ist so, es werden immer mehr Räder in der Bestandsflotte sind E-Bikes. Wir haben ja eine riesige Bestandsflotte von über 80 Millionen Rädern. Es gibt etwas mehr Räder in Deutschland als Bevölkerung. Und davon gehen wir davon aus, sind etwa 16 Millionen E-Bikes unterwegs. Das Interessante ist, dass wir mit der GRS gemeinsam gerade lernen oder gelernt haben, dass die Akkus viel länger halten, als wir erwartet haben. und dass wir selbst Räder der ersten Generation haben, wo die Akkus noch gut laufen und dass wir Akkus zurückbekommen, die noch gar nicht am Ende ihres Lebenszyklus eigentlich wären. Und dass wir insgesamt mit dem E-Bike offensichtlich auch etwas herstellen, was nicht nur 2, 3, 4 Jahre gut läuft, sondern was inklusive des Akkus über viele, viele Jahre genutzt werden kann. Und klar, das ist für eine Konsumgüterindustrie immer nicht ganz so gut, aber insgesamt als Industrie sind wir natürlich froh, dass die Dinger gut und lange laufen und jetzt nicht nach 3 Jahren weggeworfen werden.
Wie lange hält denn so ein Fahrradakku?
Naja, das hat natürlich sehr mit Nutzung zu tun, wie viele Kilometer sind damit gelaufen. Meine Frau hat ihr 4-jähriges E-Bike gerade über die 20.000 Kilometer gefahren. Das wird sicher eins, das jetzt nicht 10 Jahre alt wird, ne, weil nach 20.000 Kilometern werden langsam dann auch erste Komponenten schlapp. Aber wir haben damals ja mal gesagt, oder als mit dem E-Bike losging, gab es so eine Idee von 5 bis 8 Jahren.
Genau.
Heute würden wir 8 bis 10 sagen, nach dem, was wir jetzt im Moment sehen.
Genau, neun. Ja, so genau.
Wie viele Fahrräder hast du, Julia? Ich habe eben rausgehört, ein Fahrrad pro Kopf im Schnitt.
Also ja, tatsächlich muss ich das jetzt, also ich habe mein E-Bike und dann habe ich tatsächlich ein Zeitfahrrad und ich habe ein Rennrad. Aber ich glaube, das Ergometer zählt nicht mit dazu. Aber ja, tatsächlich, ich habe so 3 Fahrräder. Und ich habe sogar noch mein Fahrrad von der Konfirmation. Da war ich 14. Das ist auch erst gerade 10 Jahre her, ne? Aber
völlig klar.
Das ist echt ein Alurad und ich bin schwer begeistert, weil das halt überhaupt nie gerostet ist und es wird immer wieder aufbereitet. Aber es ist halt genau der Punkt, den Burkhard Stork auch gerade schon genannt hat. Wenn ich damit länger als 3 Kilometer fahre, bin ich tot durchgeschwitzt. Also das Fahrrad ist auch viel zu schwer mittlerweile, auch wenn es ein Alurad ist. Wie viele Fahrräder hast du, Tom?
Ich bin auch bei 4 aktuell.
Ja, siehst du.
Ich habe mein Rennrad nochmal, ich habe da nochmal ein Upgrade mir besorgt dieses Jahr.
Also wie in der Branche heißt es ja auch, nur es ist immer N plus 1. Man hat immer ein Fahrrad zu wenig. Das ist ganz deutlich so. Und die Begrenzung ist immer nur, wie viel kriegt man im Fahrradkeller oder im Fahrradschuppen oder wie auch immer unter. Die Frage nach den alten Rädern ist eigentlich ganz spannend. Also es gibt ja, wie gesagt, diese riesige Bestandsflotte. Natürlich hat nicht jeder Haushalt ein Fahrrad, deswegen ist wahrscheinlich die Pro-Kopf-Zahl viel größer, weil es vielleicht 30% Haushalte gibt, die gar kein Fahrrad haben. Aber das Wichtige ist, wir haben diese riesige Bestandsflotte, von denen viele Räder gar nicht so wahnsinnig genutzt werden. Und habt ihr die aktuelle Zahl nicht im Kopf, vor ein paar Jahren war das deutsche Durchschnittsfahrrad fuhr im Jahr ungefähr 300 Kilometer. Es werden inzwischen mehr sein, aber es ist immer noch nicht so wahnsinnig viel. Und Julia, wahrscheinlich würde selbst dein Konfirmationsrad, auch wenn es nicht mehr so ganz taufrisch ist, diese 300 Kilometer würdest du damit immer noch schaffen. Und interessant wird es ja erst, wenn die Leute mehr fahren und auch andersrum. Und deswegen ist es so gut, dass die E-Bikes lange halten, weil wir eine große Hoffnung haben, dass praktisch von oben sich damit nach und nach die Flotte verjüngt. Auch wenn ein E-Bike dann gebraucht weitergegeben wird, das Stichwort Leasing ist gerade schon mal gefallen, auch da können wir gerne nochmal drauf kommen, aber wenn dann von oben rein hochwertige elektrifizierte Räder nach 3 Jahren zum Beispiel in die Flotte reinkommen, hoffen wir sehr darauf, dass mit diesen gebrauchten Rädern dann insgesamt die Flotte sich mehr elektrifiziert und insgesamt einfach mehr gefahren wird. Denn das ist schon nicht eindeutig, wenn wir heute an 2 ähnliche Kunden im Fahrradladen entweder ein E-Bike oder an den anderen, die andere ein Fahrrad verkaufen, dann fährt das E-Bike etwa 4-mal so viel Kilometer. Das E-Bike wird etwa 4-mal so viel genutzt. Das ist spannend, weil das E-Bike ja auch natürlich einen größeren CO2-Rucksack hat. Aber es ist vor allen Dingen spannend, weil es offensichtlich mit diesem eingebauten Rückenwind, den viele empfinden, einfach dem Radverkehr total aufhilft. Und damit ist, na klar, die CO2-Bilanz eines E-Bikes ist erstmal nach der Produktion schlechter. Aber dadurch, dass es offensichtlich so viel mehr genutzt wird als ein klassisches Rad, kann es daran arbeiten. Und deswegen ist die Idee, die Flotte nach und nach gerne auch mit gebrauchten und refurbischten Rädern von oben zu elektrifizieren, etwas, wo wir die Hoffnung haben, dass das einfach wirklich viel mehr Fahrrad gefahren wird dadurch.
Ausgezeichnet. Das bringt uns fast schon zum nächsten Punkt, lieber Burkhard. perfekte Überleitung. Da geht es jetzt, lass uns vielleicht erstmal über die einzelnen Komponenten sprechen. Also Carbon, Rahmen, Motoren, Bremsen, das sind ja auch alles sehr hochwertige Bauteile, die sich ja eigentlich auch wahnsinnig gut wieder einsetzen, also Wiederverwendung tatsächlich dann auch ausbauen, wieder einbauen lassen. Aber am Ende des Tages irgendwann müssen sie alle entsorgt werden. Und sie sollen ja jetzt nicht alle unbedingt in der Elbe landen, wie das ein oder andere Fahrrad. Genau, oder nach dem Reeperbahnbesuch. Aber gibt es da tatsächlich Komponenten, die schwierig sind im Kreislauf zu führen, also die Entsorgungsprobleme machen?
Also du hast es gerade schon genannt. Ja, natürlich ist Carbon erstmal unser Sorgenkind. Es gibt in jüngerer Zeit das ein oder andere Verfahren. Es gibt natürlich auch Verfahren, die wirklich wenig attraktiv sind, nämlich das Ding zu verbrennen und am Ende nur noch diese Fasern sehr, sehr wenig hochwertig einsetzen zu können, irgendwie als Füllstoff im Asphalt oder so ein Kram. Das ist, glaube ich, das kann es noch lange nicht sein. Es gibt ein paar neuere Ansätze, attraktivere Ansätze, was zu tun, aber ich glaube, da muss man ehrlich sein, der Carbonrahmen ist in der Entsorgung unser Sorgenkind. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man bei Carbonrahmen ja den Schaden nicht so gut erkennen kann. Das heißt, einen gebrauchten Carbonrahmen zu übernehmen oder zu sagen, ich baue mir jetzt alle Komponenten neu an den Carbonrahmen dran, dann muss ich den schon sehr, sehr, sehr gut kennen und muss den selber gefahren sein. Das ist ein bisschen problematisch. Also wie gesagt, das ist unser Sorgenkind, aber Gott sei Dank gibt es da viel Ansätze, dran zu arbeiten, dass es ein bisschen besser wird und man den hochwertiger, also ich weiß nicht, ob das der korrekte Begriff ist, das weil wisst ihr und eure Hörerschaft besser, aber da hochwertigere Zyklate rauszukriegen, mit denen man dann weitermachen kann. Andere Dinge sind viel einfacher zu entsorgen. Ich glaube, unsere gemeinsame Herausforderung ist, dass in der Regel ja das komplette Fahrrad in irgendeinem Container landet auf dem Wertstoffhof. Dass es dann leider kompliziert ist, das auseinanderzubauen oder das macht niemand und dass wir dann eine Fülle von Wertstoffen eigentlich haben und von Dingen, die vielleicht vernünftig weiterverwendbar wären, die aber zu der Chance kommen wir nie, weil die Dinge einfach komplett im Container landen.
Herr Storck, ich muss noch mal ganz kurz zurückgehen. Ich fand es sehr witzig, dass Sie das N+1 zitiert haben, weil das habe ich jetzt im gerade die Woche in einem anderen Podcast gehört, rund um die Tour de France, da wurde auch jemand gefragt, wie viel Fahrräder man denn so bräuchte. Und er sagte, es ist immer N+1, also N das, was man aktuell hat, man braucht immer noch eins mehr. Das waren aber eher so Profisportler. Insofern witzig, dass das ja auch sonst so in der Branche offenbar eine gebräuchliche Größe ist. Noch eine andere Frage, Entschuldigung, dass ich ein bisschen springe, aber ich habe kein E-Bike und Julia, ich weiß, das ist immer ein großes Thema gewesen, aber vielleicht könnt ihr mir da wieder helfen. Wo kann man denn jetzt so eine, wenn sie dann doch mal leer ist, wenn sie länger hält, aber dann doch so eine Batterie abgeben von dem E-Bike? Im Fachhandel, aber auch auf Wertstoffhöfen mittlerweile oder noch nicht so richtig? Julia, du guckst ein bisschen.
Ich möchte erstmal unserem Gast den Vortritt lassen.
Okay. Nein, also gerne an die Expertin. Ich sage es nur im Schnellen, Julia, dann darfst du gerne in die Details gehen. Das, was wir miteinander organisieren, ist, dass der Fachhandel, in dem ja fast 80% aller Räder und beim E-Bike ist sogar noch ein höherer Anteil, verkauft werden, die auch die Möglichkeit bietet, wiederum die Batterie loszuwerden und alle anderen Möglichkeiten gerne an die GRS.
Okay, dann darf ich noch kurz, Burkhard?
Ja, unbedingt. Das ist okay. Es ist ja hier auch wichtig für die Hörer zu.
Ja,
jetzt haben viele ein E-Bike und.
Genau, also Paragraph 8 des noch geltenden Batteriegesetzes. Das Batterieanpassungsgesetz ist ja noch nicht da. Aber der Paragraph 8 regelt ja erstmal gar nicht so wirklich viel. Man ist auch gar nicht davon ausgegangen, dass tatsächlich mal Leute mit E-Bikes durch die Gegend fahren. Man ist ja eigentlich auch mal so von Starterbatterien ausgegangen, die sich ja auch selbst dann auch wieder sozusagen vermarkten. Und die Fahrradindustrie ist damals relativ fortschrittlich mit ihrer Herstellerverantwortung umgegangen und hat gesagt, genauso wie Burkhard Storck das gerade gesagt hat, wir müssen unseren Fahrradfachhandel entlasten. Die müssen nämlich tatsächlich die Batterien zurücknehmen. Jetzt kommt aber ein großes Aber, lieber Tom. Du hast einmal den fest verbauten Akku mit im Fahrrad und einmal das Fahrrad, wo so der Akku nur dran geklippt oder geschraubt oder geschoben ist. Und jetzt haben wir ja das geltende Elektro-G. Wenn der Akku im Fahrrad fest eingebaut ist, dann ist es ja ein Elektrogerät, was zwar eine Industriebatterie hat, aber du darfst dann das Elektrogerät natürlich auf dem Wertstoffhof abgeben.
Als so, Großgerät.
Das ist dann Sammelgruppe 3 mit integriertem Lithium oder 4, entschuldige, 4 mittlerweile. So, oder aber der Fahrradfachhandel muss es gar nicht annehmen, wenn natürlich die Verkaufsfläche unter den 400 Quadratmetern ist. So, der Fahrrad, ja genau, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Wenn jetzt der Akku nur also abnehmbar ist, dann muss der Öhre, also der Wertstoffhof, das Fahrrad annehmen. Aber der Kunde, weil es ja eine Industriebatterie ist, muss den Akku wieder mitnehmen und kann dann diesen Akku-Single zum Fahrradfachhandel abgeben. Der Fahrrad.
Hast du das schon mal erlebt, Julia, dass du auf dem Wertstoffhof zuguckst, wie da E-Bikes abgegeben werden und dass dann ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin sagt, so müssen sie das jetzt machen, ich weiß nämlich genau, wie das geht?
Nein, nein. Ich halte auch viel zu viele Seminare noch über genau das Thema, lieber Burkhard. Also das wissen die wenigsten und das ist natürlich auch so, dass der Bürger dann sagt, weißt du was, kannst mich mal, dann schmeiße ich es halt irgendwie zwischen irgendwelche Mulden. Also am Ende des Tages haben wir auch einen relativ hohen Anteil an E-Bike-Akkus in den gelben Fässern, was so halt nicht gewünscht ist, weil das natürlich auch nochmal, die E-Bike-Akkus werden auch nochmal extra verpackt. Das ist ganz besonders, weil die kommen in eine Tüte und in dem roten Fass, was Herr Stork vorhin auch schon angesprochen hat, ist Vermiculit. Die E-Bikes sind die E-Bike-Akkus sind in den Tüten fest verpackt und werden dann wie in so einem Lasagne-Prinzip dann in diesem Fass verpackt. Das ist nochmal ganz anders und auch nochmal viel, viel sicherer. Da ist, also wie gesagt, da ist die Fahrradindustrie sehr fortschrittlich vorgegangen und hat tatsächlich dann auch mehr Geld in die Hand genommen. Das muss man einfach sagen. Und das ist ein grandioses System, was auch ein totaler Blueprint mittlerweile geworden ist. Also nicht nur, eigentlich tatsächlich komplett europaweit sich auch schon abgeguckt wird. Also Burkhard, da nochmal herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, dass wir das auch echt weiterleben, das System.
Ja, vielen Dank. Also wir sind uns ja einig, dass es unsere VorgängerInnen waren, die das gestartet haben. Aber tatsächlich, glaube ich, bin ich wirklich froh, dass wir auch durch die manchmal ja etwas schwierigeren Corona- und Nach-Corona-Jahre gekommen sind mit all dem, was es da an Herausforderungen gab. Und ich meine, wir müssen uns auch klar sein, und das ist ja auch der Grund, warum wir im Moment so viel darüber reden, wie gehen wir mit neuem Batteriegesetz und neuen Dingen um, mit Omnibusgesetzen, kommen sie oder kommen sie nicht und was alles da ist. Weil wir natürlich bei 20 Millionen E-Bikes, die wir draußen haben und 1,5 bis 2 Millionen, die wir im Jahr verkaufen, wir natürlich die große Welle an Rückwürfen erst noch vor uns haben. Die Räder leben lange, wir kriegen im Moment Batteriezahlen oder Akkuzahlen zurück, die wirklich alle noch eher im Übungsbereich sind. Und der große Schwung kommt erst noch. Und deswegen ist es für uns auch so wichtig, das vorzubereiten. Wir wollen das Produkt noch sehr, sehr lange sehr erfolgreich am Markt halten. Das heißt, wir brauchen auch ein System, das in 10, 15 Jahren noch gut funktioniert.
Entschuldigung, dass ich jetzt hier nochmal einhaken muss, Julia, aber du sagtest, laut der aktuellen Gesetzregelung, wie ist es denn künftig geplant? Kann ich dann meine alte Batterie auf dem Wertstoffhof abgeben oder ist es dann immer noch so kompliziert oder wird es noch komplizierter?
Nein, dann soll es ja einfacher werden. Dann gilt es bis zu einer, ich sag's immer, bis zu einer gewissen Größe kannst du es dann auf dem Wertstoffhof abgeben. Aber Tom, du hast ja gar keinen E-Bike-Akku und du gehst, glaube ich, auch sehr selten auf den Wertstoffhof.
Das ist der Service-Teil hier für unsere Zuhörer.
Okay. Gut, alles klar. Gut, ihr dürft auch immer gerne eine Schulung besuchen. Das kostet dann Geld.
Und mal E-Bike ausprobieren. Kann man auch immer.
Ich finde, also I love my E-Bike. Wirklich, ich habe früher echt gelacht über meine Eltern, als sie sich eins gekauft haben, aber ich muss
sagen. Und dann sind sie dir weggefahren.
Die haben es einfach nicht benutzt. Frag nicht. Aber jetzt gehen wir vielleicht, es ist ja das ganze Thema Herstellerverantwortung, das lebt ihr ja schon wahnsinnig. Wie geht ihr denn so mit den Themen, ist das überhaupt ein Verbandsthema, ist das überhaupt was, was dich berührt, lieber Burkhard, mit Produktdesign, Design for Recycling um? Tauscht ihr euch da aus? Gibt es da Arbeitskreise?
Ja, wir haben ja noch eine zweite Herausforderung in der Batterieverordnung. Das ist die Reparatur, Paragraph 11, die Reparatur bis auf Zellebene. Die macht uns große, große Bauchschmerzen, denn wir gehen davon aus, dass unsere E-Bike-Akkus sicher sind. Die sind auch sicher. Die wenigen Fälle, wo es in Deutschland Feuer durch E-Bike-Akkus gegeben hat,
sind eindeutige Fehlbehandlungen, mechanische Einwirkungen, runterschmeißen, dreimal genau. durchfrieren lassen und dreimal runterschmeißen. So, das sind ganz, ganz wenige Fälle. Wir haben, Gott sei Dank, aufgrund der strengen Regularien und auch der Disziplin unserer Industrie, sichere E-Bike-Akkus. Das hat auch damit zu tun, dass wir hochwertige Akkus haben, bei denen miteinander verbundene, verschmolzene Zellpakete unterwegs sind. Und diese Zellpakete sind durch ein eigenes Batteriemanagementsystem vernünftig gemanagt. Wenn wir jetzt gezwungen werden, bis auf die Zellebene runterzugehen, im großen Akku, dann kriegen wir theoretisch zumindest die Situation, wo ein Batteriemanagementsystem Zellen verwaltet, über deren Alter und thermischen Zustand und so weiter, also überhaupt nicht genug weiß. Das wird sehr, sehr, sehr kompliziert werden für uns. Selbstverständlich müssen wir uns dieser Herausforderung stellen, sind da auch im Hintergrund intensiv dabei. Was kann First Line im Fahrradladen gehen? Klammer auf gar keinen Fall Reparatur auf Zellebene, Klammer zu. Was kann dann Second Line gehen bei demjenigen, der den Akku in Verkehr gebracht hat oder vielleicht auch da, wo er ihn gekauft hat? Da sind wir intensiv dran. Das ist die eine große Herausforderung, die jetzt nicht so sehr im Kreislauf liegt, die aber natürlich dann auch für die Frage der reparierten Akkus auch nochmal anders beim Recycling reinschlagen würde. Aber wie gesagt, wir hoffen darauf, dass es die große, große Ausnahme bleibt. Die zweite Herausforderung ist natürlich dann die am Lebensende des Akkus. Wie gehen wir damit um? Für uns ist klar, das, was wir schon leben, nämlich die deutliche Herstellerverantwortung, muss auch weiter der Grundsatz bleiben. Wir gehen davon aus, dass auch das neue Batteriegesetz sehr deutlich darauf abzielt, dass die Hersteller in der Pflicht sind und die Hersteller eine Verantwortung übernehmen und eine gemeinsame Organisation dann auch der erweiterten oder der Hersteller Verantwortung geben muss. Also natürlich muss reguliert werden und müssen Branchen kontrolliert werden, das sehen wir, aber wir wissen, wie das geht, wir können das, wir wollen das gerne mit Partnern wie der GS selber weitermachen und wollen da nicht reingefummelt kriegen.
Also geht es dann auch um eine gewisse Mitsprache dann bei der Ausgestaltung beziehungsweise Umsetzung dann der Herstellerverantwortung? Ja,
genau. Also ich habe vor vielen, 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 vielen Jahren mal Theologie studiert und da hat man immer den Sitz im Leben überprüft. Ne? Hat das Ganze einen Sitz im Leben? Und wir möchten schon gerne, dass die Realität der E-Bike-Fahrenden und die Realität der Werkstoffhöfe und die Realität derer, die die Fässer beim Fahrradhandel abholen und so weiter und so fort, ne, was mit der Realität zu tun hat. Also einen Sitz im Leben, hätte ich da wahrscheinlich vor 30 Jahren so gesagt.
Nein, so lange ist das doch noch nicht, Herr Burkhardt. Ich probiere gerade die Nähe zu meinem Konfirmationsfahrrad aufzubauen.
Ja, genau. Das habe ich gemerkt.
Also ich glaube so, dass gerade das Thema gemeinsame Herstellerstelle und was man auch von unserer Seite aus sagen muss, jetzt als die Organisation, ist auch wirklich diese Zusammenarbeit ist wichtig. Also dieses Miteinander agieren, wie können wir das System verbessern, wie kommunizieren wir auch. Ne? Es führt ja auch, das führt ja hin und wieder auch mal zu einem Brand in Anlagen, dann stockt es natürlich in der Batteriesammlung. Wie kommunizieren wir gemeinsam? Wie gesagt, wir haben uns das Lebensalter der Fahrradakkus gemeinsam angeschaut. Also da ist schon ein sehr enger Austausch, eine sehr enge Zusammenarbeit, um eben auch dieses Thema weiterzudenken. Und ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn auch diese Ergebnisse, die wir ja dann auch in der Sammlung bekommen, dass die dann auch an die Unternehmen weitergegeben werden. Was kann man vielleicht auch besser machen? Was kann man anders machen? Und wie alt werden überhaupt die Akkus? Und das Wichtigste ist, was ich jetzt an die Hörer noch rausgeben möchte, ist, bitte keinen Akku bei eBay kaufen. Also da tue ich mich wahnsinnig schwer. Unbedingt bitte nicht, weil das ist schon richtig, was Herr Storck gerade gesagt hat. Man weiß auch nie so richtig, wer da dran rumgefummelt hat. Also generell so, da haben wir schon viel erlebt, ne, Burkhard? Das muss nicht sein.
Eindeutig, man kann, also ein in Deutschland auf dem Markt befindlicher E-Bike-Akku ist gut und man muss sich wirklich Mühe geben, was daran falsch zu machen, aber ihn dreimal im Winter komplett durchfrieren zu lassen, ihn dreimal tief zu entladen und dann noch dreimal aus dem zweiten Stock zu schmeißen, das ist eine Kombination von neuen Fehlbehandlungen, die vielleicht dann doch Probleme schafft und deswegen sollte man nicht bei eBay einkaufen, völlig richtig, genau.
die Zeit ist schon wieder wahnsinnig vorangeschritten und wir haben noch ganz viele Themen, aber eins wollte ich gerne noch mal ansprechen. Neben steigenden E-Bike-Zahlen und Julia sagte Lastenfahrrad, auch ein großes Thema, haben Sie es vorhin schon mal kurz angedeutet, so Leasing-Modelle beziehungsweise so Jobrad-Modelle, das nimmt auch deutlich zu, oder? Können Sie das so kurz mal umreißen, was das so ein
Umfang hat? Genau, also das Fahrrad-Leasing, Sie haben Jobrad genannt, das ist der Marktführer. Es gibt noch eine Reihe anderer, aber wie bei Tempo oder Nutella ist es denen großartig gelungen, das ganze Modell nach ihrer Marke zu benennen. Hochachtung. Ja, ich meine, das ist ja im Grunde ähnlich wie im Deutschland wohlgeübten Dienstwagen, Teil des Gehalts. Wir gehen davon aus, dass in den letzten Jahren, insbesondere als es der Wirtschaft gut ging, etwa die Hälfte aller verkauften E-Bikes, was auch immer dann verkauft heißt, also über die Hälfte der verkauften E-Bikes etwa Leasingräder waren. Das wäre dann ein Viertel der gesamt in Deutschland verkauften Räder, egal ob E- oder Fahrräder, wäre dann ins Leasing gegangen. Dafür gibt es gute Annahmen, das ist, mag jetzt, vielleicht sind es 14%, 24, vielleicht sind es 26, wurscht, aber es ist ungefähr in der Größenordnung. Das sind Räder, die in der Regel dann, wie man es beim Auto kennt, nach 3 Jahren ist der Leasingvertrag vorbei. Aus einer Reihe historischer und steuerrechtlicher Gründe sind viele der alten, älteren Verträge noch so, dass man am Ende als leasende Person relativ günstig das Fahrrad übernehmen kann. Das machen im Moment auch noch sehr, sehr viele. Ich glaube, 90% hört man manchmal aus der Leasingindustrie. Aber die Zahl derer, die ihr Fahrrad zurückgeben wollen, wird größer und moderne oder jüngere Verträge sehen das auch eher vor, sind eher auf eine Rückgabe gestaltet. Daraus ergibt sich, dass es so langsam, und ich habe in den letzten Monaten insbesondere das Gefühl, auch vielleicht ein bisschen schneller als langsam, sich tatsächlich ein Zweitmarkt auftut. Viele der großen Leasingunternehmen haben inzwischen eigene Refurbish-Unternehmen und kümmern sich selber darum, dass die zurückgenommenen Räder in den Zweithandmarkt gehen. Aber auch kleinere Fahrradläden machen das mal. Das ist sehr unterschiedlich, aber es gibt auch diese großen Dienstleister dahinter. Ich habe gerade ja schon ausführlich gesagt, warum ich das super finde. Ich hoffe sehr, dass es dazu beiträgt, dass die Fahrradflotte in Deutschland sich schneller verjüngt und auch schneller elektrifiziert, als das im Moment absehbar wäre. Denn das würde heißen, Leute fahren mit Fahrrad.
Und so können sich auch Mitarbeiter des Euwitz ein E-Bike leisten. Ne, Tom?
Genau, jetzt ist nur noch die Frage, dieser Zweitmarkt, Secondhand, refurbished Fahrräder, finde ich dann hauptsächlich online, oder?
Also das, ja, es wird viele geben, die das online machen. Ich glaube aber dadurch, wir haben ja in Deutschland einen großen Fahrradfachhandel, in dem es ja auch bestimmte Strukturen gibt. Also es gibt zwei ganz große Genossenschaften, die ZDG und die Baiko, zu denen jeweils fast 800 Geschäfte gehören. Die werden ganz bestimmt als Hintergrund sich Hintergrundservices für sowas aufbauen. Das ist auch schon im Gange. Wir haben ja über den Marktführer Jobrad schon geredet, der sicher im Moment auch den größten Anteil an Rädern draußen im Markt hat. Der wird sicher viel Fachhandel auch beliefern, damit es nicht nur online geht. Ich glaube, da baut sich jetzt gerade eine ganz neue Delivery-Kette auf und das finde ich auch gut so.
Super interessant. Julia, was meinst du?
Na, wie gesagt, dann kannst du dir auch endlich eins leisten von diesen Refurbischen.
Deswegen frage ich auch an so vielen Stellen heute mehr als auch sonst üblich nochmal nach, damit das halt auch wirklich nochmal so einen Servicecharakter hat, auch für mich.
Also ich schicke dir auf jeden Fall...
Man drängt den Arbeitgeber dazu, dass es ein Leasingmodell geben soll. Ne, da gibt es, also wir haben jetzt eine Firma schon genannt, es gibt ganz viele und es wird immer einfacher für den Arbeitgeber, da ganz schnell so Verträge abzuschließen, denn die Leasingunternehmen haben verstanden, dass insbesondere, wenn ich jetzt nicht über Großkonzerne rede, sondern kleine mittelständische Unternehmen, dass es vor allen Dingen um Service geht. Je einfacher es jetzt wirklich ist, da so einen Vertrag, so einen Rahmenvertrag zu machen, umso einfacher ist es dann, Räder loszuwerden. Also auch kleine Unternehmen können das inzwischen ganz einfach machen.
Siehst du, Tom, gib's mal weiter. Kümmer dich mal drum. Ja? Also ich finde es großartig. Und wie gesagt, bei euch im bergischen Land, es ist ja vielleicht noch ein bisschen besser, oder?
Ja, also ich schaff's noch flach ins Büro, aber es sind schon 40 Kilometer.
Okay. Siehst du? dann läuft das vielleicht noch ein bisschen besser. Also, Burkhard, wir sind tatsächlich am Ende angekommen, auch mit diesem dieser Podcast-Folge. Hast du noch irgendeine Message, die du gerne den Hörern mitgeben möchtest oder der Politik? Wie gesagt, wir reden ja dann noch über das Batterieanpassungsgesetz oder irgendwas noch gerne auch vielleicht als Theologe loswerden möchtest?
Genau, also ich meine, eins ist ja klar, ich glaube, das ist in unserem Gespräch klar geworden, manchmal reibt man sich auch oder hat man nichts, aber wir sind mit dieser Idee, dass wir von Anfang an gesagt haben, wenn wir das E-Bike auf den Markt bringen, dann wollen wir auch die Verantwortung für den Akku übernehmen, wir wollen die Customer Journey da klar und einfach machen. Wir wollen im Fahrradfachhandel nicht nur hochwertige E-Bikes verkaufen, sondern wollen sie auch in den Service nehmen und, wenn es dann am End of Life soweit ist, den Akku zurücknehmen. Und wir gehen da einfach als Hersteller in die Verantwortung. Ich glaube, das hat uns im Grunde gut getan. Es hält natürlich Billigprodukte vom Markt, die gefährlich wären. Aber es ist auch insbesondere einfach, es passt einfach super zu unserer mittelständischen und sehr, sehr, sehr bodenständigen deutschen Fahrradindustrie, so ein Modell zu machen. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, da selber in die Verantwortung zu gehen, als Branche, als Industrie und nicht zu warten, dass entweder der Gesetzgeber was löst oder man irgendeine Billiglösung einkauft, ist alles Unsinn.
Ausgezeichnet. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Danke, lieber Burkhard. Danke, dass du heute mit dabei warst. Und
Gerne. An meinem vorletzten Tag vorm Urlaub.
Ui, dann wünschen wir dir einen wundervollen Urlaub. Wohin geht's? Dürfen wir das noch kurz erfahren?
Vielen Dank. Erstmal 2 Wochen nach Südtirol mit der Familie. Ganz klassisch.
Mit dem Fahrrad.
Ho, ho, ho.
Zum Wandern.
Das ist auch in Ordnung. Du fährst sehr ja sonst gut. immer Fahrrad. Also dann kommen halt wieder schon die Gelenke. Ich kenn's, da tut man sich auch mal schnell weh. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen, lieber Burkhard. Dankeschön.
Auch von meiner Seite besten Dank, war sehr spannend.